Rob G. hätte sich am liebsten aus allem herausgehalten. Doch das war ihm nicht vergönnt. Der Krieg war erst 6 Wochen alt, als Stephen Hume nach Holden's Crossing geritten kam, um ihn aufzusuchen. Der ehemalige Kongressabgeordnete gab offen zu, dass er seinen Einfluss dazu genutzt hatte, als Colonel in die Army zu kommen. Er hatte seine Stellung als Rechtsbeistand der Eisenbahn in Rock Island gekündigt, um das 102. Illinois Volontierregiment aufzustellen. Und er war gekommen, um Dr. Cole als Regimentsarzt anzuwerben. »Das ist nichts für mich, Stephen. Doc. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man den Krieg als abstrakten Begriff ablehnt. Aber jetzt ist er Realität geworden und es gibt gute Gründe für diesen Krieg. Ich glaube nicht, dass das Töten vieler Menschen bei irgendjemandem eine Meinungsänderung über die Sklaverei und den freien Handel herbeiführen wird. Außerdem brauchen sie einen jüngeren und robusteren Kandidaten. Ich bin ein 44-jähriger Mann mit einem Schmierbauch. Oh nein, ich möchte sie, wie dick und zart beseitet sie auch sein mögen, widersprach Hume. Und außerdem gibt es in der ganzen verdammten Army zurzeit nur 90 Sanitätsoffiziere. Das bedeutet eine große Chance für sie. Sie fangen als Captain an und sind, bevor sie sich's versehen, Major. Ein Arzt wie Sie macht da zwangsläufig Karriere. Rob G. schüttelte den Kopf. Doch da er Stephen Hume mochte, streckte er ihm die Hand hin. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Rückkehr, Colonel. Hume lächelte schief und drückte ihm die Hand. Ein paar Tage später hörte Rob G. in der Gemischtwarenhandlung, dass Tom Beckerman als Arzt für das 102. Regiment verpflichtet worden war. 3 Monate lang hatten beide Seiten nur Krieg gespielt, aber im Juli zeichnete sich ab, dass eine groß angelegte Konfrontation bevorstand. Viele waren immer noch überzeugt, dass der Spuk schnell vorüber sein würde, doch diese erste Schlacht war eine Sensation für die Nation. Rob G. verschlang die Zeitungsberichte ebenso begierig wie diejenigen, die den Krieg liebten. In Holden's Crossing goss der Sieg der Konföderierten Wasser auf die Mühle der Südstaaten-Sympathisanten. Rob G. war über die sträfliche Vernachlässigung der Opfer mehr bestürzt als über die Niederlage. Im Frühherbst wurde die Bilanz der Schlacht am Bull Run Creek bekannt. Fast 5000 Tote, Verwundete oder Vermisste, wobei so manches Leben durch mangelnde Versorgung ausgelöscht worden war. Als Rob G. und Jay Geger eines Abends zusammen in der Colchen Küche saßen, vermieden sie es tunlichst, über die Schlacht selbst zu sprechen. Sie unterhielten sich über die Neuigkeit, dass Lillians Cousin Jude Benjamin zum Kriegsminister der Konföderierten berufen worden sei, und sie waren völlig einer Meinung, dass es grausam und unklug von einer Armee sei, sich nicht um ihre Verwundeten zu kümmern. »So schwierig das auch ist«, sagte Jay, »wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Krieg unsere Freundschaft zerstört.« »Nein, natürlich nicht.« Der Krieg wird sie vielleicht nicht zerstören, dachte Rob G., aber strapaziert und beeinträchtigt ist sie bereits. Er erschrak, als Geger ihn beim Abschied umarmte und fest an sich drückte. »Deine Familie steht mir ebenso nah wie meine eigene«, sagte G. mit erstickter Stimme. »Ich würde für ihr Wohlbefinden alles tun.« Am nächsten Tag, als Lillian mit trockenen Augen in der Küche der Coles saß und ihnen erzählte, dass ihr Mann bei Tagesanbruch in Richtung Süden aufgebrochen sei, um sich in den Dienst der Konföderierten zu stellen, verstand er Jays Abschiedsstimmung. In der ersten Woche des Jahres 1862, in einem Augenblick, als Rob Jay sich besonders unzufrieden fühlte, freute er sich, einen Brief von Harry Loomis aus Boston zu bekommen. Er fragte an, ob Rob J. mit den Untersuchungen von Arkeson vertraut sei, der sich im Hospital of the Mississippi Valley in Cairo, Illinois, das doch nicht allzu weit von Holden's Crossing entfernt sei, mit dem Problem von Infektionskrankheiten befasse. Rob J. hatte noch nichts von Dr. Arkesons Arbeit gehört, aber nachdem er davon erfahren hatte, wollte er sich informieren. Doch monatelang ergab sich keine Gelegenheit und er ritt durch den Schnee zu seinen Hausbesuchen. Als die Frühlingsregenfälle kamen, entspannte sich schließlich die Lage und so ritt Rob G. am 9. April, einem Mittwoch, über schlammige Straßen bis nach Rock Island, wo er das Pferd in einem Stall unterstellte. Bei Einbruch der Dämmerung ging er auf ein Floß, wo er die Nacht, während sie den Mississippi hinunterfuhren, im Schutz der Flößerhütte neben dem Ofen auf den Stämmen verbrachte. Als er am nächsten Morgen in Cairo an Land ging, waren seine Muskeln und Gelenke steif. Es regnete noch immer. Cairo war in einem schrecklichen Zustand. Die Felder waren überflutet und viele Straßen standen unter Wasser. Robji wusch sich gründlich in einem Gasthaus, wo er auch ein kärgliches Frühstück bekam, und suchte dann das Hospital of the Mississippi Valley. Dr. Arkeson war ein dunkelhäutiger kleiner Mann mit Brille. Ihr Gespräch wurde schon bald von einem jungen Arzt unterbrochen, der seinen Vorgesetzten informierte, dass Mr. Robert Francis, ein Beauftragter der United States Sanitary Commission, ihn in einer sehr dringenden Angelegenheit zu sprechen wünsche. Als Dr. Arkeson Rob J. zur Tür begleitete, trafen sie Mr. Francis, der auf dem Korridor wartete. Rob J. kannte und schätzte die Sanitary Commission, eine zivile Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Spenden aufzutreiben und Pflegepersonal anzuwerben. Der Mann berichtete, dass bei Pittsburgh Landing in Tennessee, 30 Meilen nördlich von Corinth, Mississippi, eine zweitägige Schlacht stattgefunden habe. Die Verluste sind schrecklich, viel höher als am Bull Run Creek. Wir haben Freiwillige als Pflegepersonal gewonnen, aber es herrscht ein schlimmer Mangel an Ärzten. Dr. Arkeson sah den Beauftragten kummervoll an. Die meisten unserer Ärzte stehen bereits im Kriegsdienst. Hier ist keiner mehr zu entbehren. »Ich bin Arzt«, sagte Darobjee unvermittelt. »Und ich kann mitkommen.«